Wir lernen, das gestern Abend in dem Workshop ein bisschen noch gesagt, wir lernen in erster Linie durch drei Arten. Das eine ist die Imitation, das zweite ist durch Experiment, durch die Erfahrung und das dritte ist durch Intellekt, durch Nachdenken, durch Einsicht. Das sind so die drei Methoden, durch die ein Mensch normalerweise lernt. Es gibt eine vierte Sache, durch die die Menschen verändert werden und die lassen wir oft außer Acht und die ist zutiefst christlich und das ist durch enge und tiefe Begegnungen. Und ich möchte, dass heute dies ein bisschen über dem Ganzen steht, Vaterbild, Gottesbild. Hier geht es um die Begegnung der Kinder mit uns als Vätern. Es geht aber auch um die Begegnung von uns Vätern mit dem obersten Vater. Und ich möchte in den ersten Teil nur so ein paar Gedanken weitergeben, gar nicht viel dazu sagen, um uns in den zweiten Bereich nachher auch ein bisschen einzuführen. Und keine Angst, die beiden Teile werden nicht zu lang. Manches Mal ist das so unser Eindruck in unserem Leben. Wir stehen vor einer Situation und denken, wie kann Gott das zulassen eigentlich? Alles kaputt. Was wäre gewesen, wenn das Küken im Ei geblieben wäre? Es hätte gar keine Zukunft. Und wenn wir in unserem Leben so vor solchen Situationen stehen und manchmal fragen, ist das noch ein liebender Vater? Dann denkt zurück, all diese Dinge, durch diese Dinge ist Gott selbst durchgegangen in Jesus Christus. Er hat dieses tolle Nest, wenn ich so sagen kann, verlassen. Und kommt auf diese Erde und steht wirklich vor den Trümmern. Ich bin froh, dass wir da nicht alleine sind. Das Problem ist, dass Satan uns hier die größte Lüge aufbrummen will, die es eben gibt in unserer Weltgeschichte. Wir können Gott nicht für alles, in jedes Detail wirklich vertrauen. Und deshalb müssen wir uns um uns selbst kümmern. Das war die Urlüge im Garten Eden schon. Du kannst Gott nicht wirklich vertrauen, denn du könntest wirklich sein wie er. Und das ist der Urgrund aller Sünden. Ich vertraue nicht wirklich seiner Liebe. Ich muss auf mich selbst schauen. Ich muss die Sache letztlich, hier bin ich gefragt. Leitet mal alle eure Gedanken in diese Richtung ein bisschen ab. Unser Urvertrauen in den Vater hat durch den Sündenfall diesen Urknacks bekommen, an dem wir bis heute kauen. Auch in unserer Erziehung. Das ist ja das Problem oft in der Erziehung, oder? Das Vertrauen, dass wir hinterfragt werden. Gell? Nun sind wir wirklich nicht ganz so vertrauenswürdig, unser himmlischer Vater. Von daher ist ja dann eine gewisse Berechtigung noch da. Nur das Problem ist, dass unsere Kinder als erstes uns sehen und nicht den himmlischen Vater. Und wir als Väter einfach für sie ein Stück dieses Gottesbild am Anfang abgeben. Ich kann heute nicht in diese ganze Psychosache noch hineingehen. Ich werde ein bisschen eingehen am Dienstag, glaube ich, wo es geht darum, die Erziehung und meinen christlichen Glauben in die Erziehung, in die Familie hineinzubringen. Da werde ich auf dieses Vaterbild noch einmal kommen. Aber mein Vaterbild wird eben von meiner Gottesbeziehung eben auch stark geprägt. Und mein Elternsein wird deshalb das Gottesbild, die Gottesbeziehung meiner Kinder prägen. Denkt selbst ein bisschen zurück. Was ist euer Gottesbild? Ich hatte immer einen korrekten Vater als Gott, der schützend über allem drüber steht. Ja. Das war mein Vater. Absolut korrekt, preußisch erzogen, geradeaus. Man wusste ziemlich genau, wo man dran war, manchmal zu genau. Aber es war eine riesen Glocke drüber, Schutz, ich habe das gestern Abend schon gesagt. Obwohl er Kriegsinvalide war und sein ganzes Leben auf zwei Krücken ging. Wo jemand anders sagt, es ist ein Krüppel, der kann doch dir nicht helfen. Wenn mein Vater da war, war das Gefühl, ich bin sicher, der richtet das schon. Der macht das. Und so habe ich das auch erlebt. Und so habe ich in weiten Strecken in erster Linie Gott erlebt. Aber mein Vater konnte mich nicht an die Hand nehmen. Als Kinder haben wir uns das oft gewünscht und dann haben wir die Krücke genommen und sind so mitgegangen. So, ja? Natürlich hat mein Vater irgendwann gesagt, jetzt geht's nicht mehr, weil das Gehen wurde einfach sehr mühsam und sehr schwierig. Diese Nähe, die konnte er uns so nicht geben. Er war auch nicht ganz so die Person für diese ganze Nähe so. Ich habe in meinem christlichen Leben diesen zweiten Teil der Nähe Gottes und der Zärtlichkeit Gottes durchbuchstabieren müssen über Jahre. Über Jahre. Ich habe das erst viele Jahre hinterher gemerkt, wie mein Vaterbild mein Gottesbild geprägt hat. Und wenn jeder ein bisschen nachdenkt oder merken, wie da Affinitäten drinnen sind oft. Ganz interessant. Vielleicht nicht immer so stark, wie es bei mir war. Aber in einer gewissen Art und Weise prägt das das immer. Und mein Vaterbild und mein Gottesbild. Und das ist so die Frage, ist es geprägt von Enttäuschung oder von Ermutigung? Ist für mich Gott der Vater eher etwas, das mich niedermacht und niederdrückt oder sehr stark ermutigt? Ist es abwertend oder wertschätzend? Wisst ihr, ich frage dann manchmal Menschen, was glaubst du, wie Gott über dich denkt? Und manche sagen, oh, über mich. Und dann fragen wir zurück, wie war denn die Beziehung mit deinem Vater? Wie hat denn der über dich gedacht? Ja, ich war immer der Versager. Das geht oft eins zu eins. Das ist ganz interessant. Nähe und Distanz, das war meine Geschichte. Für mich war der Vater groß, ermutigend in gewisser Hinsicht. Aber Nähe? Nein. Liebe und Freundschaft und Freude oder was mir mit Angst und Traurigkeit verbunden? Wenn wir dann Alkoholikerväter haben. Dieser unberechenbare Gott. Wie ist mein Gott heute drauf? Ich werde dieses Bild dann nachher noch einmal am Dienstag zeigen. Was nur Väter ihren Kindern geben können, ist eben sich selbst. Und damit geben sie Sicherheit. Der Vater formt das Gewissen und er gibt Identität. Das sind so die drei Grundsäulen, die ein Vater gibt. Ich kann jetzt nicht auf die ganze Psyche eingehen, wir haben nicht die Zeit dazu. Aber wenn das fehlt, und manchmal kann man die Begründung umdrehen und dann kommt man drauf, es stimmt. Wenn das fehlt, ohne Vater, kommt ein Wort ist zusammenfassend, Verunsicherung. Eine vaterlose Gesellschaft ist immer eine verunsicherte Gesellschaft. Immer. Und Verunsicherung bringt immer Aggression heraus. Entweder nach außen oder nach innen. Auch eine gottlose Gesellschaft wird verunsichert. Und wird immer aggressiver, nach außen oder nach innen. Geht in die Geschichte, geht einfach Kulturen durch. Das ist da kann man eine ganze Studie drüber machen. Der Vater ist zuständig, wenn er da ist und sich hineingibt und sich den Kindern schenkt und die Kinder wissen, das ist mein Vater, exklusiv für mich. Das war das, was meine Eltern mir wirklich mitgeben haben können. Wir waren 6 Geschwister. Aber selbstverständlich waren meine Eltern nur da und in erster Linie da für mich. Das war mir in den ersten Lebensjahren, ich kann mich zurückerinnern, so mit 5, 6 Jahren, war das für mich der erste so komische Gedanke, dass meine Mutter auch so für meine Geschwister da sein könnte wie für mich. Das war nicht so ganz denkbar. finde ich toll, wenn man sowas mitbekommen hat. Sie haben sich uns geschenkt. Das war meine Mutter, mein Vater. Er gab Sicherheit. Und damit formt er automatisch das Gewissen. Ein Gespür für was ist richtig und was ist falsch. Natürlich kann man auch schräg formen, das ist mir schon auch klar. Aber wenn Väter da sind, entwickelt sich Gewissen. Ohne Väter kein Gewissen. Das ist das, was mich heute so schockiert. Zu unserer Zeit haben wir auch Raufereien am Schulhof gehabt. Ja klar, die Rangordnung, Hackordnung, alles gelaufen. Ja? Aber wenn jemand Nasen geblutet hat, dann ist man eben gelaufen und sagt, ah, Taschentuch und dies und das. Heute gibt es auch Raufereien. Dann liegt jemand am Boden und blutet und ein Unbeteiligter geht vorbei und gibt noch einen Tritt rein. Und dann frage ich, was geht denn da vor? Und die sagen, ja, hat eh schon geblutet. Ohne jegliches Gewissen. Hemmschwelle. Eine vaterlose Gesellschaft hat kein Gewissen mehr. Und er gibt Identität. Ich weiß, wer ich bin. Eine vaterlose Gesellschaft geht immer Hand in Hand mit der Frage, bis hin, was für ein Geschlecht habe ich eigentlich? Und das muss ich dann umwandeln oder neu definieren. Und Homo, Hetero und weiß nicht, was für Sexualität es dann eben noch gibt, geht immer einher auch mit der vaterlosen Gesellschaft. Dass das zunimmt. Die ganze Identität, aber auch dann natürlich, wer bin ich, was bin ich von meiner ganzen Wert her. Ohne Vater, Verunsicherung, Aggression nach außen und innen. Die Psychotherapeuten haben heute Hochkonjunktur wegen dieser Geschichte mit der Aggressivität nach außen und innen. Das nur ein paar Vorgedanken dazu. Das Gottesbild und die Nähe Gottes prägen mich Vater und Mutter und in erster Linie aber der Vater. Es hat eine eigene Ordnung dort. Dienen dem Kind als Abbild und Vorbild, wie Gott ist. Und Jesus Christus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir sollen Christus nacheifern und ähnlicher werden. Das heißt in anderen Worten, das Erste, was das Kind sieht, sind die Eltern und den Vater. Normalerweise sieht dein Kind in dir ein Stück den himmlischen Vater. Und das soll unser Thema heute in erster Linie sein. Denn um das zu werden, ein Stück Abbild, ich weiß schon, das klingt ein bisschen gotteslästerlich, ja? Weil ich komme ja an den Vater, himmlischen Vater nicht dran. Und trotzdem sagt er, Väter und Mutter in Christus, das ist unser Ziel. Um das zu werden, muss ich aber den wahren Vater kennen, ihn lieben und gehorchen. Und ich habe das gestern Abend schon ein bisschen so erwähnt im Gespräch. Dieses Kennen heißt nicht Wissen. Das alttestamentliche Wort Kennen begegnet uns das erste Mal bei Adam und Eva, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Die haben sich nicht Grüß Gott gesagt, die Hand geschüttelt. Das war ein bisschen mehr. Also so aufgeklärt sind wir, denke ich. Aus diesem tiefen Erkennen von Menschen, was mehr ist als Wissen, sondern eine tiefe innere Gemeinschaft, dem anderen in die Augen schauen und sagen, ich kenne dich, ohne große Erklärungen. Und aus dieser tiefen Begegnung entsteht neues Leben. Und Gott scheut sich nicht, dieses intime Bild heranzunehmen und das gleiche Wort zu verwenden, wenn es um Gottes Erkenntnis geht. Das gleiche hebräische Wort. Und der Täuster hat das so eben diesen Satz zusammengefasst, den wir wahrscheinlich alle kennen. Gott kennen, Gott erkennen, das ist Leben. Und dieses hebräische Wort ist da drinnen. So stark in die Nähe Gottes kommen, dass neues Leben entsteht. Wenn Gott uns wirklich in seine Nähe holt, dann werden wir von Neuem geboren und er schenkt uns neues Leben. So intim und eng ist das. Und deshalb sage ich, habe ich am Anfang gesagt, wir lernen zwar über diese drei Wege, aber tiefe Veränderung passiert durch Begegnung. Gott hat uns in seinem Wort das vorgemacht. Und bitte, in die Familie ist das Abbild, der Abklatsch von dieser Familie mit Gott, wir und er. Die Familie soll das Abbild sein. Und wir sollen dürfen einander, unserem Ehepartner, so begegnen. Es darf neues Leben entstehen. Und wir dürfen unseren Kindern so begegnen, dass sie in die Nähe Gottes damit geführt werden. Wenn das gelingt, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, und das sollte unser tiefes Anliegen sein, und wir werden merken, das haben wir nicht in der Hand. Wir können uns nur danach sehnen und immer wieder danach sehnen, und dadurch, dass wir diese Begegnung mit Gott immer wieder auch suchen, werden die Kinder Gott auch begegnen. Und diese Begegnungen sind viel, viel, viel einschneidender als jede andere Pädagogik. Durch Begegnung passieren die wirklich tiefgreifenden Veränderungen. Geht einmal durch die Bibel durch. Die großen Gottesmänner. Sie vergehen fast in der Begegnung mit Gott. Aber nach der Begegnung mit Gott sind sie andere Menschen. Ganz große Veränderungen finden statt. Das krasseste Beispiel dort ist sicherlich der Mose. Der wusste, ich bin zu was Besonderem geschaffen, mein Volk rauszuführen. Der wusste das, und dann geht er die Sache an, Wissen, er hat gelernt. Aber er war noch nicht Gott begegnet. Und dann holt ihn Gott heraus. Und 40 Jahre später begegnet ihm Gott. Und das Einzige, was er dann noch weiß, ist, mäh. Ja. Ich bin ein Mann von schwerer Zunge. Noch 40 Jahren, mäh. Kann man noch so Professor Dr. Mose sein. Da kriegst du eine schwere Zunge. Aber Gott ist ihm begegnet. Und aus dieser Begegnung mit Gott geht er und führt sein Volk heraus. Und dann begegnet ihm Gott immer wieder und er sucht die Nähe Gottes. Und das Dramatischste sicher ist am Berg, also am Berg oben ist, und dann sagt Gott, du musst da sein und führ uns. Und Gott sagt, ja, ich führe dich ja. Aber und dann sagt er, ich gehe auch mit dir. Und dem Mose reicht es nicht. Und dann sagt der Herr, lass mich dein Angesicht sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will dir begegnen. Und Gott sagt, es geht nicht, du fällst tot um. Es geht nicht. Und der Mose sagt in anderen Worten, das ist mir sowas von wurscht. Wenn mir mein Leben so egal wird, weil ich einfach Gott begegnen will, dann wird diese Begegnung mich so verändern, dass Gott mich gebraucht, dass durch mich andere Menschen zum lebendigen Gott kommen, Leben finden. Dann macht er mich fruchtbar. Das ist das Geheimnis. Und deswegen möchte ich, dass wir uns heute ein bisschen Zeit dafür nehmen, zu dieser Gottesbegegnung, was das bedeutet. Wir haben den Vers schon öfters gehört in den letzten Tagen. Ich habe nicht während der Zeit jetzt hier noch schnell reingetippt. Es ist einfach ein Schlüsselvers in Bezug auf Vaterschaft. Aber wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich seinem Vaterherz begegnen? Ich kann ihm nur begegnen heute durchs Evangelium, durch die frohe Botschaft. Deswegen erzähle ich heute euch am Vormittag, heute früh, nichts Neues. Ich erzähle euch heute Vormittag das Evangelium. Die frohe Botschaft, die nach dem Sündenfall anfing. Und für mich fängt diese frohe Botschaft nach dem Sündenfall an mit einem so tröstlichen Wort. Das ist eines, für mich eines der tröstlichsten Worte der Bibel. Und es steht in 1. Mose. Wo der Vater klar macht, dass er mich will. 1. Mose 3, Vers 7 bis 9, ich lese es gerade. Und das war direkt nach dem Sündenfall. Da heißt es, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Sie erkannten, dass sie nackt waren, ungeschützt. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten an die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das ist für mich Evangelium. Der Mensch hatte das Fürchterlichste, was er anrichten konnte in dieser Weltgeschichte, gerade durchgeführt und vollbracht. Er hatte die gesamte Menschheit, die gesamte Zukunft in den Abgrund gestürzt. in die Entfernung Gottes. Er hatte besiegelt, dass der Sohn Gottes dafür ans Kreuz genagelt wird. Und der Vater läuft diesem Menschen nach und fragt: Adam, wo bist du? Wenn das nicht Evangelium ist, was dann? Das ist frohe Botschaft. Das ist für mich eines der tröstlichsten Sätze der ganzen Bibel. Ich kann gar nicht mehr eine so verrückte Sünde begehen wie Adam. Ich kann viele verrückte Sünden begehen. Aber diese Ursünde, die kann ich gar nicht mehr begehen. Und wenn Gott diesem Adam nachgelaufen ist und sagt: Wo bist du, Adam? Dann habe ich mit meinem ganzen Mist, den ich jemals in meinem Leben gebaut habe, eine gute Chance. Das hat mich so getröstet schon oft. Wenn Gott dem Adam nachgelaufen ist und sagt: Wo bist du, Adam? Dann habe ich auch eine Chance. Dann hast du eine Chance. Dann hat diese Welt eine Chance. Und hier sehe ich das Vaterherz Gottes. Hier erlebe ich das Vaterherz Gottes. Das Evangelium, was in unsere heutige Zeit so stark hineinspricht, wo jemand sagt: Ich will dich. Ich will dich. Bereits im 1. Mose. Ich möchte so ein bisschen weiterführen, nur kurz, am Leben von diesem Petrus. Der ist für mich so ein tolles Beispiel in der Hinsicht. Und da kommt dieser Sohn Gottes auf diese Welt und geht eine Freundschaft ein mit diesem Petrus. Und die unterhalten sich. Und in der Begegnung mit Jesus merkt Petrus, da ist was anderes und der wird verändert. Da gibt ein Gottesbekenntnis ab: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Und da tut sich was in diesen Begegnungen. Da verändert sich dieser Mensch. Aber es reicht nicht. Auch nicht, dass er mit diesem Jesus lebt und ein Stück geht, vieles erfährt, auch wie Jesus mit Sünde umgeht. Und eine der ergreifendsten Geschichten ist dort sicherlich diese Geschichte mit dieser großen Sünderin, die bei diesem Mahl hinkommt, wo Jesus eingeladen war bei diesem Priester. Und sie hinkommt und seine Füße mit ihren Tränen eben wäscht und mit ihren Haaren trocknet. Und alle rundherum sagen: Nein, 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 wie kann der das zulassen? Also wirklich, diese Sünde so nah an sich ranzulassen. Und dann sagt er eben das den Anwesenden, sagt auch zu diesem Pharisäer eben: du hast mir keine Liebe erwiesen, als ich reinkam. Du hast mir nicht die Füße gewaschen, du hast mir nicht geküsst, empfangens Hallo, grüß Gott, Kuss gegeben. Und sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und meine Füße geküsst. Und dann sagt sie einen Satz, der muss uns tief, tief ins Herz mal wieder treffen. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Sündenerkenntnis und Liebeserkenntnis und Liebesfähigkeit gehören zusammen auf dieser Welt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der Petrus hat das miterlebt. Und vielleicht hat er gesagt: No, ist nett irgendwie. Finde ich, mein Chef finde ich doch nicht schlecht. Der nimmt sich so dieser Erbärmlichsten auch an. Bin ich froh, so einen Chef zu haben. Aber es hat nicht gereicht für seine wirkliche Veränderung. Und dann kommt ihm dieser Chef in einer Art und Weise entgegen, die ihn erstmal richtig aufrüttelt. Dieser Herr dient ihm. Und plötzlich merkt er: Hier stimmt was nicht. Hier habe ich entweder was nicht begriffen oder der macht was falsch. Hier ist was falsch. Und dann will er das umdrehen und sagt: Ja, eigentlich müsste ich dir die Füße waschen. Und Jesus sagt: Nein, diesmal diene ich dir. Sonst hast du keinen Teil an mir, sonst geht die Gemeinschaft hier nicht richtig. Und dann finde ich das Faszinierende an diesem Petrus so: Das war ihm heilig. Und sagt danach: Nicht nur die Füße, den ganzen Körper, Vollbad, Dusche, ja, wollte er gleich haben. Wie der Petrus ist, hyperaktiv, immer 100%, 0 oder 100% oder 200%, ja. ADHSler. Und ihr sagt: Nein, das reicht. Was ich tue, reicht. Was Jesus tut, reicht immer. Und ich kann mir vorstellen, der Petrus ist ein bisschen dort gesessen, wie so ein bisschen von Donner gerührt. Das war so eine Zwischenlösung. Entweder muss ich ihm die Füße waschen oder er mir ein Bad geben. Aber so diese halben Sachen, das ist für einen Hyperaktiven nichts. Ja, das geht nicht. Und ich kann mir vorstellen, so ganz hat das nicht hingehauen. Und dann redet Jesus von seinem Leiden. Und was glaubt ihr, wer den Mund aufmacht? Gell? Herr Petrus, ich sterbe für dich. 200% alles. Und Jesus sagt ihm, tut mir leid, Petrus, 0%. Noch in dieser Nacht wirst du mich verraten. Das Vaterherz Gottes sieht uns absolut realistisch. Absolut realistisch. Und trotzdem fragt es, wo bist du, Adam? Natürlich ist passiert das, was eben passieren musste. Und der Petrus kommt zu diesem Nullpunkt. Ich bin Schwerziehen, ja, ich habe es gezogen. Ein Ohrwaschel habe ich erwischt, ja, toll. Wozu bin ich Nutze? Und jetzt fragen die mich und ich sage, ich kenne diesen nicht einmal. Der war so erschüttert von sich. Ein Petrus weint normalerweise nicht so sehr. Und hier fängt die Geschichte eben wirklich an. Gott sieht diesen Petrus. Und er geht weiter. Und Gott hat diesen Petrus im Sinn, was er sich geißeln lässt. Und sagt, schlagt mich, zerreißt mich. Damit das nicht den Petrus trifft. Ich will diesen Petrus bei mir im Himmel haben. Und alles kann sich an ihm austoben. Damit sich nicht an mir und an dir austobt. Ein junger Bursche, ein junger Mann in Südamerika kommt zum Glauben und es klemmt alles bei ihm. Er kommt persönlich nicht weiter, auch im Glauben nicht richtig und eine Therapeutin nimmt sich seiner an, die gläubig ist und geht seine Geschichte so ein bisschen durch und dabei kommt heraus, er ist der Sohn eines hohen Offiziers. Geradliniger Mann. Und dann erzählt dieser junge Mann seine Geschichte und sagt, ich hatte was angestellt und es ist nicht nur einmal vorgekommen. Und dann kam mein Vater nach Hause und war so wütend, dass sein Sohn, der Sohn eines Offiziers, sowas anstellt. Ich glaube, es ging um einen Diebstahl. Kleinigkeit eigentlich nur. Und dann zieht der Vater seinen Gürtel heraus und schlägt seinen Sohn, dass er fast stirbt. Und dann fragt die Therapeutin ihn sehr, sehr vorsichtig, und wo war er bei Gott? Und das war seine Frage. Wo war denn da Gott? Und so langsam tastet sie dann, ja, wenn Gott überall ist, dann muss er auch dort gewesen sein, klar. Nein, die Therapeutin bringt ihm das näher weiter. Wo war denn Gott da? Wo war denn sein Sohn Jesus Christus, der gesagt hat, er ist bei uns alle Tage? Wo war er da? Ja, er war da. Und ganz, ganz langsam kommt dieses Bild, dieses Jesus Christus. Und plötzlich begreift dieser junge Mann, dort am Boden lag nicht nur ich, der fast erschlagen wurde, sondern dort lag auch Jesus Christus. Und in diesem tiefen Leid begegnet ihm Jesus Christus. Und plötzlich merkt er, dort war er ja, dort ist er ja. Und wie er das erlebt, geht der Knoten auf und es verändert sich sein Leben und er kann sich weiterentwickeln. Die Begegnung mit Jesus ist das, was uns wirklich verändert. pflegen wir diese Sehnsucht in uns weiter. Ich will, Herr, immer wieder dir begegnen. Ich will diesem Vaterherz, das sich so tief hineinbegibt, begegnen. Herr, wir haben unsere Missetaten geschlagen. Er versteht uns. Und dann wird dieser Mann vorgeführt. Und dann schreit die Volksmenge, die vor ein paar Tagen geschrien hat, Hosianna, das soll unser König werden. Schreit, kreuzige ihn. Du, wenn ich da oben gestanden wäre, ich hätte gesagt, ah, schöne Bagage. Das wäre das Mindeste gewesen. Wah, fieser Charakter. Aber Jesus steht dort und sagt, schreit. Um des Himmels willen schreit. Ich will diesen Weg gehen, weil jeder, der vorne steht und seine Faust erhebt und schreit, den will ich bei mir im Himmel haben. Das ist das Vaterherz Gottes. Ich will dich. Und wenn sie alle schreien. Und diesem Vaterherz Gottes, dem muss ich immer wieder begegnen. Das verändert und macht mich zu Vätern und Müttern in Christus. Er lässt es zu, dass die ganze Hölle sich an ihm austobt, damit sie sich nicht an mir austobt. Er lässt es zu, dass alles zerschlagen wird, dass er der Abschaum genannt wird. Weil du in seinen Augen so wertvoll bist. Das ist die Wertschätzung des Vaters uns gegenüber. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber ich bin von ganzem Herzen dem Vater dafür dankbar. Und die Geschichte geht weiter und er wird wirklich zum Abschaum vor die Stadt hinaus gekreuzigt. Er wird der letzte Dreck ausgezogen, damit du und ich ein neues Kleid bekommen. Der letzte Dreck der Welt, damit du und ich sauber werden. Damit er seinen Petrus bei sich hat einmal. Und wenn ich dem ein bisschen begegne, dann wird das mich verändern. Das war, glaube ich, in Kambodscha und in den Roten Khmer noch. Da wird eine Versammlung von Christen gestürmt und die Bewaffneten kommen rein und einer reißt das Kreuz von der Wand und stellt es in den Ausgang hinein, legt es in den Ausgang hinein und sagt, ihr könnt alle hier rausgehen. Aber beim Rausgehen spuckt jeder einmal aufs Kreuz. Da gehen die Gedanken. Meine Oma ist zu Hause, die kann ohne mich nicht überleben. Meine Frau und mein kleines Baby ist heute zu Hause geblieben, weil es nicht ging. Das ist doch nur ein Holzkreuz. Und es geht einer nach dem anderen noch hinaus und spuckt drauf und ist frei, kann gehen. Und auf dieses angespuckte Kreuz kommt ein Mädchen vorbei. Sagt, das kann ich nicht. Und beugt sich nieder und wischt das Kreuz ab. Und stirbt. Wir würden diese Geschichte nicht kennen, wenn nicht einer der Soldaten der Roten Khmer ihn das so berührt hätte, dass er gläubig wird und dann später erzählt. Das Vaterherz Gottes, das hat alle im Auge. Alle. Und dann kennen wir diese Geschichte dann nach der Kreuzigung. Dann kommt dieser Petrus und begegnet seinem Herrn am See Genezareth. Und wir wissen diese Frage, gell, dreimal hast du mich lieb. Und ich habe als Jugendlicher und bis spät hinein immer so gelesen, oh, dreimal verleugnet, dreimal hast du mich wirklich lieb. Bis ich diese Geschichte viel mehr im Zusammenhang gesehen habe. Jesus ist gerade eben durch die Hölle gegangen, um diesen Petrus bei sich zu haben. Dann ist doch die Frage, hast du mich lieb, kein Vorwurf, sondern ist es eine Einladung. Dass der Petrus dort kommt und Jesus sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und keine Drohung. Ich habe es immer aus dem Versagen des Petrus gesehen und nicht aus der Liebe des Herrn. Petrus, hast du mich lieb? Und das ist doch die Einladung, die Gott an uns immer wieder schenkt. Hast du mich lieb? Und das Tolle ist, der Petrus sagt im Prinzip zurück, ja, ich hab dich lieb, aber es geht nicht. Es funktioniert nicht. Gell, Jesus fragt ihn ja, Liebe, gell? Im Griechischen. So, jetzt ist es weg. Phileo und Agapao. Ja, und macht dieses Wortspiel praktisch drinnen auch. Und der Petrus sagt, ich kann dich nicht wirklich lieb haben, ich bin Versager. Das Tolle ist, dass Jesus sagt, passt. Das ist okay, weide meine Lämmer. Du kriegst einen Auftrag. Es ist okay, wie du mich lieb hast. Weil für den Rest bin ja ich aufgekommen. Meine Liebe zum Vater wird ja dir zugerechnet. Du liebst den Vater perfekt. Und das, was du mir an Liebe entgegenbringst, dieses Ja, dass du zu mir kommst und nicht jetzt wegläufst, passt. So wie der Vater einen verlorenen Sohn ja auch nicht fragt, ja und wie tief ist jetzt deine Reue und wie liebst du mich jetzt wirklich? Das Faktum ist, wo er zurückkommt zum Vater, lässt der Vater ihn nicht einmal ausreden, seine Entschuldigung. Weil der Vater ihm zeigen will, ich nehme dich nicht, weil du dich so gut entschuldigst. Werkgerechtigkeit. Sondern ich nehme dich, weil du zu mir kommst. Und der Petrus kommt. Und Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Und der Petrus sagt, ja, ich komme zu dir. Mit der ganzen Stümperhaftigkeit. Du weißt alle Dinge. Ja, ich hab dich lieb. Und ich denke mir, er hat das rausgedruckst irgendwo. Und Jesus sagt ihm letztlich, das ist okay. Und das ist das Vaterherz Gottes, das die Arme aufmacht und mich einfach in den Arm nimmt und sagt, es geht ja nicht darum, was du mir bringst. Sondern es geht darum, ich schenke mich dir, nimmst du das Geschenk an. Und ich kann dann nur die einzige Antwort, entweder lehne ich den Vater ab oder ich sage Danke. Und ich denke, das ist die Botschaft, die die Welt heute braucht und die wir immer wieder tief neu brauchen. Diese Begegnung mit diesem Vaterherz Gottes, das sagt, ich will dich zutiefst. Glaubst du das wirklich? Gerade wenn du vielleicht gefallen bist, gerade wenn du mit deinen Kindern ausfällig geworden bist. Sagt er, ja, ich will dich. Und wenn ich diese Arme Gottes um mich spüre und merke, er will mich wirklich und aus der Begegnung Gottes heraus, dann, ich möchte es mal so sagen, dann ihr Väter, dann flüstert er uns ins Ohr, dann geh hin und erzieh deine Kinder. Aus dieser Begegnung mit dem Vater, geh hin und erzieh deine Kinder und pfeif auf die ganze Methodik. Nimm sie nicht ganz so wichtig. Nein, ist schon ganz gut, auf was zu haben, Werkzeug. Ist okay, ja. Aber nimm sie nicht so wichtig, die Methodik. Ach, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich keinen Fehler gemacht. Geh zum Vaterherz Gottes und lass dich ausrichten. Du bist angenommen, du bist von ihm tiefst geliebt. Er hat alles, alles, alles gegeben für dich. Du bist unendlich wertvoll. Und da brauche ich nie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Und ich brauche nie die Nase hochnehmen, weil es ist alles Geschenk. Ich kann mich gesund ein Stück vergessen. und zu meinem Nächsten gehen, zu meinem Kind gehen und ein Stück vielleicht von diesem Vaterherz Gottes mitnehmen. Und wenn ich aus der Gegenwart und der Begegnung mit Gott komme, dann werden meine Kinder merken, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen immer wieder für deinen Sohn, dass du ihn uns so gegeben hast, so geschenkt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht geschont hast, dass du dich hast zerschlagen lassen und die ganze Hölle an dir und die ganze Menschheit an dir sich austoben konnte, damit das nicht mir widerfährt und uns widerfährt, sondern damit wir mit dir einmal und dem Vater feiern dürfen. Ich danke dir dafür. Bewahre uns bitte, was wichtig war, nimm weg, was unwichtig war jetzt. Amen.